Also es ist ein gemeinnütziger Verein. Es ist eigentlich eine One-Way-Show. Heißt, wir liefern Input, ohne dass wir von dem Gründer oder dem Unternehmer da irgendwas hinten raus haben wollen. Auch die Anmeldung ist kostenfrei, die Sessions sind kostenfrei. Also darüber steht überhaupt kein Absatzinteresse von unserer Seite dran.
Es geht auch ganz stark darum, einfach Klarheit zu schaffen für die Community, für die Gründer.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo zur neuen Folge von Business Unplugged, in der ich Alexander Stade und Kenneth Kostmann zu Gast habe. Beide sind Gründer, beide in der PropTech-Szene unterwegs und beide im Vorstand der Pulse Founders Community, die Gründer verbinden, bilden und unterstützen will. Erst Anfang 2026 gegründet, legten sie gemeinsam mit ihren Mitstreitern einen bemerkenswerten Start hin und haben in kürzester Zeit bereits mehr als 700 Startups vereint. Nachdem der Podcast ja auch Impulsgeber für GründerInnen sein soll, als auch Startups mit Unternehmen verbinden soll, war es mir wichtig, diese Folge aufzunehmen und damit die Mission des Podcasts noch mehr zu pushen. Was sie genau machen, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Lieber Alexander, lieber Kenneth, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich auf die heutige Folge zu dritt mit euch. Hallihallo.
Ja, hallo.
Hi Johannes, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Alexander, du hast 2022 das PropTech-Unternehmen Baverma gegründet, mit dem du im Bereich der Wohnungseigentümergemeinschaftsverwaltung, kurz WEG, unterwegs warst, hast das auch erfolgreich verkauft und bist wie viele Gründer nach einem Exit der Startup-Szene treu geblieben als Investor, Gründer und so weiter und hast im Zuge dessen 2025 Vectorix gegründet, mit dem du dein PropTech-Wissen mit InsurTech verknüpft hast und das Claim-Management in der Branche vereinfachen möchtest. Und Kenneth, bei dir ist der Bogen beruflich schon fast filmreif. Ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert, weil du kommst so aus der Welt, in der Strukturverantwortung und Nervenstärke nicht nice to have sind, sondern Pflicht. Du warst Torwart, unter anderem 2014-15 in der dritten Liga bei Arminia Bielefeld, 36 Spiele oder 37, wenn das der Transfermarkt.de richtig ausspuckt, und hast danach Stationen in den Bereichen Finance, Versicherungen, Vertrieb und Immobilien gemacht und bist dann 2024 oder hast 2024 ImmoPure gegründet. Ich glaube, ihr habt es gemeinsam gegründet und du bist jetzt Geschäftsführer von ImmoPure und damit unterstützt ihr Immobilienverwalter beim Wachstum. Jetzt habe ich schon erwähnt, ihr beide seid beruflich in der PropTech-Szene unterwegs und beruflich miteinander verbandelt, was sich die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch denken können, aber was die meisten nicht wissen. Und ihr auch zumindest auf LinkedIn nur so nebenbei, würde ich es jetzt mal sagen, gepostet habt oder nur ein bisschen und nicht so extrem gepusht hat. Ihr seid auch die Vorstände von dem von euch ins Leben gerufenen Verein Pulse Founders Community, eine Community, durch die ihr, so steht's auf der Website, ein neues Gemeinschaftsgefühl, Möglichkeiten und Lösungen für die deutsche Wirtschaft schaffen wollt. Und darüber wollen wir heute auch im Detail sprechen. Mehr dazu aber nach den AB-Fragen. Ihr wisst, was die AB-Fragen sind, ihr wisst, was auf euch zukommt. Beide nicken. Schauen wir mal, wie wir das machen. Es ist, wie gesagt, sogar die zweite Folge erst zu dritt. Am besten nacheinander beantworten. Außer, und schauen wir mal, ob ihr der gleichen Meinung seid. Wir starten mit Bildung online oder offline? Kenneth?
Offline.
Ja, also, würde ich so unterschreiben.
Okay. Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung, Kenneth?
Menschliche Entscheidungsfindung.
Ah, irgendwas dazwischen?
Also, A oder B?
Entscheidungsfindung wird beim Menschen bleiben, ja.
Okay. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten für Unternehmen.
Mehr Freiheiten, ja.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Auch klar weniger Datenschutz.
Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen? Also Kenneth, nach dem Vorgeplänkel, den technischen, müssten wir eigentlich auf persönliche Treffen gehen.
Also eigentlich muss ich, ja, wir hatten im Vorwege ein paar technische Schwierigkeiten auf meiner Seite, was das Setup angeht, aber eigentlich persönliche Treffen geht nicht, aber aus Effizienzgründen auch die Online-Meetings habe ich eine höhere Schlagzahl am Ende des Tages.
Ja, und persönliche Treffen. So, ganz kurz, ihr habt euch beide für offline entschieden. Wieso? Alexander? Bleiben wir bei Kenneth, Alexander, bei den Antworten so.
beim Thema Bildung offline oder beim Thema persönliches Treffen?
Bildung offline.
Bildung offline, ja, ich glaube, das Vermitteln von Wissen ist in Persona deutlich besser und einfacher darzustellen oder leichter aufzunehmen für denjenigen, der es lernt, als wenn ich mir ja Online-Meetings angucke oder Online-Akademies durchschaue oder irgendwelche Videos mir angucke oder in irgendwelchen digitalen Räumen sitze, ist es, glaube ich, vis-à-vis deutlich einfacher für denjenigen, der es lernt, der das Wissen aufnimmt.
Okay. Ich würde das etwas differenzierter sehen, nämlich das Thema Lernen zu lernen so ein bisschen aufgreifen. Ich meine, unsere Generation ist so aufgewachsen, dass man immer in Persona irgendwo gelernt hat. Die nächste Generation wird das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Ich bin damals in meinem Studium in die Corona-Zeit geschoben worden, wo wir plötzlich aus der Präsenzphase in die digitale Phase geschoben worden sind. Und das hatte Vorteile, aber auch wahnsinnig viele Nachteile, vor allem, wenn man sich dieses Thema, wie lernt man eigentlich, anschaut. Von daher, wenn es wirklich darum geht, Fachexpertise aufzubauen und die auch anzuwenden, auch auf universitärer Ebene, würde ich halt sagen, in Persona, aber Zeiten ändern sich, von daher wird da sicherlich einiges passieren.
So, das andere war menschliche Entscheidungsfindung. Wieso habt ihr euch dafür, ich meine, Alexander, du hast ein bisschen gestruggelt, ja.
Ja, also aus meiner Perspektive ist es halt so, dass ich komme ja aus einer sehr regulierten Umgebung beruflich. Insbesondere wenn man sich jetzt meine Tätigkeit in dem Insurtech-Unternehmen anschaut, sind da sehr, sehr viele Regularien, die eben erzwingen, dass automatisierte Entscheidungsfindung zumindest am Ende immer noch die menschliche Komponente haben. Von daher bin ich ein großer Freund davon, dass es sollte schon die automatisierte Entscheidungsfindung geben für gewisse Bereiche, für unkritische Bereiche, aber am Ende, wenn es wirklich um was geht, wo es um Werte geht, dann muss da am Ende zumindest immer noch mal jemand draufschauen, um auch so ein bisschen die Kontrolle zu bewahren.
Mhm. Ja, bei mir, also Johannes, du hattest es ja schon im Vorwege angesprochen, im Intro. Ich komme aus dem Leistungssport, war als Torwart da mehr oder weniger erfolgreich tätig. Und gerade die Position des Torwarts ist maßgeblich davon geprägt, Entscheidungen zu treffen. Ja, da musst du, oder ein guter Torwart unterscheidet sich zum sehr guten Torwart, dass er einfach bessere und schnellere Entscheidungen treffen kann und sie auch knaller durchzieht. Ob es am Ende die richtige ist, ist dann immer noch eine andere Frage. Aber von daher, jetzt bin ich im Bereich des Vertriebs und der Vertrieb ist so ein bisschen, spiegelt die Torwartposition so ein bisschen wider. Kein Unternehmen kann aus meiner Sicht richtig vernünftig funktionieren ohne Vertrieb. Ein Unternehmen ohne Vertrieb ist für mich ein Hobby. Und von daher ist der Vertrieb genauso wichtig fürs Unternehmen wie die Torwartposition beim Fußball. Und das wird wirklich wichtige Entscheidung, wo wirklich auch Magie entsteht, kann niemals eine KI übernehmen, bin ich mir sicher.
Okay. Und dann wart ihr beide für mehr Freiheiten für Unternehmen statt Regulierung.
Klar, also wir sind in Deutschland im internationalen Vergleich natürlich sehr stark regulatorisch, nennen wir es mal, belastet. Das Ganze hat natürlich auch seine Vorteile und auch seine Begründung. Auf der anderen Seite legen wir uns halt an vielen Bereichen sehr, sehr starke Ketten an. Vor allem, wenn man es halt unternehmerisch betrachtet und sich dann den Datenschutz mal anschaut, hat das alles irgendwo seine Begründung. Aber auf der anderen Seite geht es auch in der deutschen Wirtschaft ja gerade darum, hey, wie können wir eigentlich wachsen? Wie können wir Innovationen fördern? können wir mit Daten umgehen, ohne dass wir uns teilweise sofort strafbar machen. Und da bin ich definitiv dafür, dass man schon ein Augenmaß dafür haben muss, dass Dinge richtig verarbeitet werden. Auf der anderen Seite muss man einfach Freiheiten haben, um auch zu entwickeln.
Ich glaube, gerade das Thema der Bürokratie in Deutschland, gerade beim Thema Unternehmen gründen, Unternehmen führen, es ist so ein bisschen, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, wie als hätte man einen Stein im Schuh, man kann trotzdem laufen, aber es ist irgendwie unangenehm. Gerade beim Thema Bürokratie könnte man einige Hürden ein bisschen niedriger senken. Glaube ich, würde dem einen oder anderen sehr helfen.
Okay, dann die letzte Frage noch, wo wir nochmal tiefer einsteigen. Ihr habt euch für weniger Datenschutz entschieden. Alexander, ich werfe den Ball einfach mal zu dir.
Ja, das ist ja genau das Thema, was ich gerade beschrieben habe. Wir unterhalten uns sehr, sehr viel über Datenschutz, insbesondere bei der Vectorix aktuell, weil wir natürlich Informationen und Daten strukturieren, sie natürlich nachher auch über gewisse LLM-Modelle streuen und da immer wieder auf das Thema Datenschutz kommen. Das greift so ein bisschen über zu dem, was ich eben schon erwähnte. Ja, Datenschutz ist wichtig. Auf der anderen Seite muss man eben in der Lage sein, auch mit Daten arbeiten zu dürfen. Und dafür muss man einfach Möglichkeiten schaffen, um diese Daten tatsächlich auch verarbeiten und verwerten zu dürfen, ohne dass man da durchaus sofort mit dem Gesetz in Kontrolle oder in Probleme kommt.
Ja, würde ich so unterschreiben. Daten müssen geschützt werden, gerade sensible Daten. Aber so ein bisschen runterregulieren könnte man schon, ja.
Okay, super. Dann sage ich mal herzlichen Dank dafür. Alexander, ich habe ja eure Lebensläufe ganz kurz skizziert. Was mich aber noch interessiert ist, wo habt ihr euch eigentlich beide kennengelernt und wie kam es denn dann auch dazu, dass ihr gesagt habt, lass gemeinsam gründen, Immopure?
Ja, gute Frage. Ich habe damals ja eine Hausverwaltungsgesellschaft geführt und geleitet und Kenneth war ein Freund vom Bekannten von mir, von dem Tjark. Tjark war nicht nur ein Bekannter, sondern Tjark ist auch gleichzeitig ein Mitarbeiter der Hausverwaltung gewesen und so sind wir damals in Kontakt gekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte Kenneth eine Vertriebsagentur, über die er sehr erfolgreich gewesen ist. Und als Kenneth dann irgendwann gesagt hat, hey, ich habe wieder Lust, was Neues zu gründen, ich habe wieder Lust, den Ball sozusagen in die Hand zu nehmen, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, da ist einfach ein Riesenbedarf im Bereich der Vertriebsaktivitäten für Hausverwaltung in der Wohnungswirtschaft. Ich kann dir da Input liefern, ich kann dich damit den ein oder anderen Insights versorgen. Hast du da Lust drauf? So und so sind wir damals bei einem nächtlichen Abendessen an einem Freitagabend in Hamburg auf einem Schiffskutter dazu gekommen, doch die Immopure zu starten. Wobei ich eigentlich mit der Immopure wenig zu tun habe. Ich bin eigentlich nur der Kenneth unterstützt.
Ja, also die Idee kam quasi, ist aus euch beiden entstanden, Kenneth, wenn ich das jetzt richtig auch verstanden habe.
Genau, also so wie Alex auch schon gesagt hatte, ich habe zu dem Zeitpunkt ein paar Monate vorher die Vertriebsagentur, habe ich meine Anteile verkauft, aus Gründen und dann habe ich ein paar Monate, ich will nicht sagen erstmal gar nichts gemacht, aber so ein bisschen die verschiedenen Märkte und die verschiedenen Branchen so ein bisschen beobachtet, um zu schauen, auf welche Branche, auf welchen Markt habe ich wirklich Lust, weil die Vertriebsagentur, da waren wir im Bereich Direktvertrieb und für die Bereiche Strom und Gas, Glasfaservertrieb, Photovoltaik, Wärmepumpen etc. Und da war ich so ein bisschen in meinem Leben an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir die Wunschbranche so ein bisschen auszusuchen, mehr oder weniger. Und dann habe ich mich mit dem Alex einfach mal wieder getroffen nach längerer Zeit. Und dann haben wir schön zu Abend gegessen und haben überlegt, Mensch, was kann man denn machen? Er mit seiner Hausverwalter-Expertise, ich aus meiner Vertriebswelt. Und dann sagte er, Mensch, die Neukundengewinnung, die Objektakquise für Hausverwaltung gibt es aktuell so gut wie gar nicht in Deutschland. Maximal über Lead-Plattformen können Hausverwalter sich Leads einkaufen und die selber bearbeiten. Und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch das beides zusammenpacken und da ein bisschen Expertise in den Markt reinbekommen, weil es eben auch ein Markt ist, der relativ, wie soll ich es beschreiben? Der ist jetzt das Gegenteil von innovativ, sage ich mal so. Ne? Die Zeiten ändern sich gerade so ein bisschen, aber damals, das ist jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre her, glaube ich schon, da gab es noch nichts mit KI-Telefonie oder Automatisierung großartig im größeren Stil, wie ich es jetzt von Marketingagenturen oder aus der Vertriebsagenturzeit her kenne. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns das anfangen, lass uns dafür ein Offer schaffen, Probleme lösen und so ist Immopure entstanden, ja.
Jetzt habe ich es in der Intro schon gesagt, der eigentliche Grund, warum wir dieses Interview machen, ist tatsächlich sogar ein anderer, nicht nur jetzt euer Business Immopure oder muss ich nochmal den Namen nochmal nachschauen, sehe ich richtig auch schon, Vectorix, ja, sondern es ist das, sag ich mal, der sehr verbindende Antrieb, den ihr da habt, ja, der zur Gründung von Pulse geführt hat, nämlich die Themen Netzwerk, Ökosystem, systematisches Skalieren und die Frage auch, wie man vielleicht eine Branche bewegt oder mehrere Branchen und Industrien oder Unternehmen bewegt, die sich nur schwer bewegen, nur weil man sagt, hey, Innovation und so weiter, ja. Jetzt stelle ich mir die Frage oder kann ich mir gut vorstellen, dass da auch noch mehr dahinter steckt oder würde es mich interessieren, was euch wirklich konkret, also ich habe es jetzt versucht irgendwie zusammenzufassen, aber was hat euch wirklich konkret angetrieben, Alexander, dass ihr diese Community gegründet habt?
Ja, ich hole etwas weiter aus. Als wir damals mit unserer Gesellschaft sehr stark oder sehr erfolgreich gewesen sind, haben wir natürlich auch relativ schnell darüber nachgedacht, wie können wir dieses Wachstum irgendwo halten. Und da sind wir dann relativ schnell auch an den Venture Capital Markt gegangen, also haben quasi Kapitalgeber gehabt, zu denen wir uns dann darüber unterhalten mussten oder mit denen wir uns darüber unterhalten mussten, hey, wie gestaltet man jetzt? Was können wir denn mit Kapital machen? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, welche Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung gibt es eigentlich? Ja, und das war dann ein Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden bin, denn plötzlich ging es um Wandeldarlehensverträge, plötzlich ging es um Unternehmensbewertungen, plötzlich ging es um prozentuale Verteilung. Und ich kam aus einer Welt, in der sowas eigentlich gar nicht relevant gewesen ist. Sodass ich halt sehr, sehr viel Wissen aus verschiedenen Bereichen zusammensuchen musste, um nicht ja, quasi völlig ahnungslos in solche Gespräche zu gehen. Und da die ersten Punkte hatte, dass ich eigentlich nicht wirklich wusste, hey, wo bekomme ich denn diese Information eigentlich her? Wer erklärt mir denn jetzt eigentlich, wie man mit gewissen Dingen umgeht, außerhalb von den Leuten, die halt ein gewisses Eigeninteresse daran haben, Informationen zu verteilen? Ja, und da ich ja im Jahr 2021 etwas über ein Jahr in den USA gelebt habe, bevor meiner Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft, hatte ich darüber relativ viele Kontakte zum Founders Network, aber auch zur Entrepreneurs Organization in den USA, die anders aufgestellt sind als eben die, ja, die Unternehmung, die Vereine, die wir hier in Deutschland haben. Und danach habe ich dann angefangen zu suchen, einfach mal zu schauen, hey, wer ist denn da eigentlich am Markt, der Gründer wie mich irgendwo unterstützen kann? Bin da halt in Deutschland einfach nicht fündig geworden. Natürlich gibt es da verschiedene Netzwerke, mit denen wir auch schöne Partnerschaften haben, aber ich bin zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, ich fühlte mich nicht wirklich aufgenommen bei den verschiedenen Vereinen oder Angeboten, sodass ich dann angefangen habe, halt weiterzuschauen. So, und im letzten Jahr sind wir dann unter anderem bei einem von den großen US-amerikanischen Accelerator-Programmen durch die Pipeline gelaufen. Darüber habe ich noch viel, viel mehr junge Gründer kennengelernt, die alle wahnsinnig erfolgreich gewesen sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt wirklich diesen Gründerspirit hatten. Und da saß ich damals das erste Mal und habe festgestellt, dass dieses Thema halt nicht nur mich betraf, sondern auch wahnsinnig viele andere junge Gründer und Unternehmer. So, und so war der Gedanke gefasst, hey, lass uns doch mal schauen, wie man ein junges, dynamisches Gründernetzwerk mit genau den Painpoints, die wir haben, tatsächlich irgendwo am Markt platzieren kann, um genau diese Knoten zu lösen. Ja, und dann haben wir uns Ende letzten Jahres mit einem Kernteam von knapp 15 Leute sind es inzwischen, die da aktiv an dem Projekt arbeiten, zusammengekommen, haben die Website aufgesetzt, haben angefangen, Partner quasi zu akquirieren, das Projekt so ein bisschen vorzustellen. Und da war der Verein Puls geboren sozusagen.
Jetzt hast du schon gesagt, du warst in Amerika, hast ein bisschen erlebt, das läuft anders dort ab als hier in Deutschland. Wie grenzt ihr euch wirklich ab oder was ist dieses anders?
Ja, das amerikanische Denken ist halt einfach anders. Wenn man aus Europa, speziell aus Deutschland kommt, ist zumindest meine Erfahrung, dass man immer sehr, sehr risikobewusst ist. Man macht sich immer erstmal darüber Gedanken, hey, was könnte denn alles passieren, während die Amerikaner erstmal machen und sich dann überlegen, was das Risiko dahinter ist. Auch das Thema Failure, also ja quasi hinfallen, ist in Deutschland nicht nicht so, wie es einfach in Amerika ist. In Amerika hat man eine Narbe und diese Narbe ist tatsächlich eher angesehen als verpönt. In Deutschland ist das halt einfach ein bisschen anders strukturiert, sodass man in Amerika halt einfach auf viel, viel größere Ohren gestoßen ist und einfach einen ganz anderen Spirit zu dem Zeitpunkt hatte. Das ändert sich in Deutschland und ganz Europa gerade wahnsinnig stark. Möglicherweise hat der ein oder andere auch schon von der EU-Incorporation gehört, die da gerade in aller Munde ist, was ja eine neue Gesellschaftsform ist, die da viel bewegen könnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir in Deutschland halt gemerkt haben, dass sich was bewegen muss. Und das kommt jetzt halt nach und nach. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, war das halt auch schon im Kommen. Aber ja, die einzelnen Angebote waren da noch nicht so weit.
Und Kenneth, was macht ihr denn da auch ganz bewusst anders als andere Netzwerke?
Ich würde behaupten, also als wir angefangen haben, Pläne zu schmieden und Ideen zu sammeln für Puls, habe ich anders als Alex, ich hatte in diese Bereiche gar keine Einblicke. Ich komme aus einer Welt, wo wirklich Try and Error gang und gäbe ist in der Vertriebswelt. Ich habe in meiner Gründerkarriere, wenn man es überhaupt so nennen darf, eigentlich so gut wie jeden Fehler mal gemacht, den man machen kann oder den ein Gründer, ein junger Gründer in Deutschland machen kann. Wirklich von A bis Z war alles irgendwie mit dabei. Von daher kannte ich diese Problemlösung, die wir mit Puls schaffen, nur aus der Realität und aus der Praxis. Ich hatte, wie gesagt, mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, habe ich meinen aus heutiger Sicht gut bezahlten Angestelltenjob von heute auf morgen gekündigt, mir Büro für 150 Euro im Monat gemietet und habe dann erstmal angefangen, ab Tag 1 überhaupt zu schauen, okay, wie läuft das denn jetzt? Gewerbeanmeldung, ich brauche ein Firmenkonto, wie läuft das mit Steuern, mit Belegen, wie mache ich das digital, offline, keine Ahnung, brauche ich einen Steuerberater, ja oder nein? Da wusste ich noch nicht mal, dass es... Ich kannte den Unterschied zwischen GmbH und UG nicht. Ne, das ist jetzt schon einige Jahre her. Aber das habe ich mir irgendwie alles dann selber beigebracht oder habe das dann selber mit aufgesaugt und dementsprechend jeden Fehler irgendwie mitgemacht. Und daher habe ich gesagt, als Alex mit der Idee um die Ecke kam, gesagt, Mensch, ja, brauchen wir. Und was wir anders machen, wir geben jeden Content, den wir dort erstellen, preisgeben, komplett kostenfrei zur Verfügung. Und es ist so ein bisschen von Gründer für Gründer. Und wir arbeiten da viel mit Sessions. Das heißt, einmal die Woche laden wir immer einen Experten aus einem bestimmten Bereich ein, beispielsweise Thema Steuern, Thema Finanzen, Thema Vertrieb, wie Alex ja auch schon gesagt hat. Da können die Leute aus der Community live dabei sein. Die können sich das im Nachhinein auch nochmal gerne online anschauen bei YouTube oder in der Community-Plattform. Und ja, wir schaffen so ein bisschen so einen Raum, der, wie gesagt, komplett for free freigegeben wird. Gründer sich auch austauschen können. Wir bringen auf diese Plattform unter anderem auch noch Investoren damit rein. Es gibt einen Geldgeber-Check, also es ist sehr, sehr umfangreich und eigentlich für jeden irgendwie was dabei. Ja.
Na, wir haben uns halt vor allem am Anfang die Frage gestellt, warum sind andere Projekte in der Vergangenheit gescheitert und was machen die Amerikaner eigentlich besser? So, und da ging es halt darum, dass wir festgestellt haben, naja, eine Community lebt halt nur, wenn sie tatsächlich auch bespielt wird. Und das wird halt meist recht schwierig, wenn man das alles offline macht. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, welche Schritte hat ein Gründer auf dem Weg zu einem erfolgreichen Gründer? Da hast du natürlich ganz am Anfang das Thema, wie gründe ich eigentlich eine Gesellschaft? Dann hast du das Thema Brand und Marke, Finanzen, Steuern, Vertrieb, vielleicht ein bisschen was an Rhetorik, Pitching und Storytelling, bis hin nachher tatsächlich zu den Gründern und Unternehmern, die so weit sind, dass sie auch expandieren können. Also zum Beispiel in den USA expandieren können und da halt gewisse Herausforderungen sehen. Und genau da setzen wir an, dass wir also den Gründer über unsere sogenannten Sessions von jeder Phase seiner unternehmerischen Karriere tatsächlich andocken und ihm dann eben die Möglichkeit geben zu sagen, hey, du hast jetzt dieses Thema, hier hast du unsere Session, da sitzt wirklich jemand, der sitzt da auch nicht, weil er da irgendwas verkaufen möchte, sondern das sind alles Gründer, die diese Sessions halten, die aus der Szene kommen, die genau wissen, wie schwierig das ist, um wirklich Mehrwerte zu transportieren. So, das ist das eine Thema der Sessions und auf der anderen Seite haben wir uns die Frage gestellt, was bewegt denn eigentlich junge Gründer oder grundsätzlich Unternehmer? Das ist natürlich das Thema der Kapitalbeschaffung. Da bauen wir gerade mit einigen Hochschulen in Deutschland, aber auch mit sehr großer Unterstützung aus der Wirtschaft, aber auch aus der Politik gerade eine Möglichkeit, wo man zum Beispiel diesen Investor-Check oder Investment-Check so strukturiert, dass man auch wirklich zuverlässig prüfen kann, hey, was ist für die Phase meiner aktuellen Karriere gerade die beste Möglichkeit, um an Kapital zu kommen? Also da sind verschiedene Themenbereiche, die da gerade entstehen, wo wir eben versuchen, den Gründer und den Unternehmer da so abzuholen, dass wir tatsächlich auch sein Pain adressieren können.
Ich meine, es gibt ja ganz viele Acceleratoren und so weiter und so fort. Wo ist denn da so, sag ich mal jetzt mal, der Unterschied? Also klar, man muss sich dort bewerben, man muss sich pitchen, man muss genommen werden und so weiter und so fort. Das, was ihr jetzt erzählt habt, klingt sehr altruistisch, ja. Aber da ist ja auch irgendwie, ist es jetzt nur wirklich Community und jeder gibt was rein und kann sich auch nehmen und so weiter und so fort? Oder gibt es da auch irgendwie, ist da auch irgendwo ein Business Case dahinter?
Nein, also es ist ein gemeinnütziger Verein. Wir haben da keinerlei Absatzinteresse dran. Dementsprechend wird das auch so bleiben. Es ist eigentlich eine One-Way-Show. Heißt, wir liefern Input, ohne dass wir von dem Gründer oder dem Unternehmer da irgendwas hinten raus haben wollen. Auch die Anmeldung ist kostenfrei, die Sessions sind kostenfrei. Also darüber steht überhaupt kein Absatzinteresse von unserer Seite dran. Und der Unterschied zu so einem Accelerator-Programm ist natürlich, dass man sich darauf erstmal bewerben muss. So, wie wird man genommen? Man hat eine vernünftige Idee, man kann sich vernünftig verkaufen, man hat möglicherweise auch schon eine Marke und ein Produkt, mit dem man mal pitchen kann. Und der Weg, alleine da hinzukommen, sind wahrscheinlich schon mal mindestens die ersten 10 Sessions, die wir haben. Und dann in dem Programm zu laufen, da ist es natürlich so, dass da viel sehr guter Input, insbesondere eigentlich bei fast jedem Accelerator-Programm mit reingegeben wird, bis zu einem gewissen Punkt X. So, und genau da setzen wir also an. Heißt, wir konkurrieren da mit keinem Accelerator, sondern wir liefern quasi Input, um das zu unterstützen.
Also ihr schafft die Basis ein bisschen beim Gründen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Für alle, die eine Idee haben und so wie Kenneth gesagt hat, der hat keine Ahnung gehabt von UG und GmbH. Das ist das, wo ich sage, ich muss jetzt nicht mehr die Sachen zusammenklamüsern aus dem ganzen Netz oder wo auch immer, sondern ist sehr konzentriert, gibt es die bei euch, bei eurer Community.
Genau, wir haben ja sehr weit vorne angefangen, sprich, wie gründet man jetzt eine Firma oder eine Gesellschaft? Das ist ja quasi die Beginne oder der Beginn einer unternehmerischen Reise und staffeln das halt so auf, dass wir eben anfangen mit, hey, es geht mit der Gründung los, dann hast du das Thema Recht oder das Legal-Thema, dann hast du irgendwann das Finance-Thema und genau so staffeln wir es eben auf, dass bis zum Schluss irgendwo das Thema dasteht, wie expandiere ich jetzt in die USA? So, da ist dann der Moritz Marsberg, das ist ein US-amerikanischer Anwalt, mit an Bord, der sich eben genau auf solche Themenbereiche spezialisiert hat, um eben dann die Unternehmen, die wirklich Umsätze haben und wirklich Potenzial im Ausland haben, dann mit aufzugreifen. Wir haben zum Beispiel auch jemanden dabei vom Kommando oder ehemaliger Kommando-Spezialkräftesoldat, der so ein bisschen was über Resilienzen erzählt. Wir haben jemanden dabei, der sich so ein bisschen um die Psyche der Gründer oder das Thema der psychologischen Belastung für Gründer kümmert. Nicht aus der Perspektive, dass man diese Vulnerabilität darstellt des Gründers, sondern es geht halt wirklich darum zu schauen, dass gewisse Dinge einfach was mit Menschen machen. So, und genau da setzen wir eben an. Also bauen wir quasi im Baukasten auf, ja.
Ich glaube, es geht auch ganz stark darum, einfach Klarheit zu schaffen für die Community, für die Gründer, gerade für junge Gründer oder ältere Gründer, ist ja völlig egal. Aber es hat sich für mich aus meiner Praxiserfahrung damals so angefühlt, als wäre das Thema der Gründung und der Unternehmensführung und Skalierung und bis wohin das auch immer noch geht, so ein bisschen wie so ein Puzzle, was noch nicht fertig gepuzzelt ist. Das heißt, es gibt Themen im Leben eines Gründers, die kommen früh, die kommen spät, wo die Gründer gar nicht wissen, dass es sie gibt und dass man sich um diese Themen kümmern muss. Das können ganz banale Sachen sein. Thema Umsatzsteuervoranmeldung. Wann muss ich die abführen, wann nicht? In was für einem Rhythmus? Wie mache ich das? Welche Fristen muss ich einhalten? Thema Marketing. Wie viel Geld sollte ich wann wo reinstecken? Wann sollte ich den ersten Mitarbeiter einstellen? Was ist überhaupt Rentabilität? Was heißt Personalkostenquote? Um diese Themen muss sich jeder Gründer oder Unternehmensinhaber irgendwann drum kümmern. Darum kann man sich aber nur drum kümmern, wenn man weiß, dass es das überhaupt gibt. Weil ich wusste damals noch nichts von diesen ganzen Themen. Ich wusste nicht, dass es das alles gibt und dass die relevant sind. Und von daher geht es, glaube ich, auch sehr, sehr stark um das Thema Klarheit schaffen für die Leute.
Ja, auch zu Beginn. Ich meine, wenn wir uns mal darüber unterhalten, wo man dann hin möchte als Gründer, insbesondere wenn man Kapital einsammeln möchte, legt man schon sehr frühzeitig den Grundstein für skalierbare Produkte und Projekte. Ich meine, es ist relativ unwahrscheinlich, dass der Friseursalon für die Kapitalbeschaffung an ein Venture-Capital-Unternehmen geht. Aber genau da sind die Punkte. Hey, was habe ich für ein Produkt und wie muss ich dieses Produkt bauen, um am Ende mein großes Ziel auch zu erreichen? Und da schaffen wir eben tatsächlich diese Sessions mit oder bringen wir diese Sessions mit ein, die wir ja nicht selbst halten, sondern immer zu jeder einzelnen Session jemand aus der Wirtschaft, aus der Startup-Szene mit reinbringen. So, bei dem Venture-Thema ist das zum Beispiel ein Series A-Investor, der eben genau weiß, hey, welche Themenpunkte musst du adressieren, um dann in Zukunft tatsächlich irgendwann mal da zu stehen, wo du hin möchtest.
Vor allem, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, es gibt, oder wir lernen sehr, sehr viele Gründer kennen, die super Ideen haben, wo man sich den Pitch anhört oder den Business Case anhört und sagt, ey, die Idee, der Business Case ist mega. Aber viele davon verlaufen am Ende des Tages oder sind in der Vergangenheit im Sande verlaufen, weil sie halt grundlegende Themen, Basic-Themen dann nicht so richtig drauf hatten. Ich meine, ich kann ja wieder aus der Vertriebsbrille sprechen, die beste Idee bringt dir nichts, wenn die Leute es nicht wissen, dass es das gibt, wenn du nicht drüber sprichst, wenn du keinen Vertrieb in dem Sinne machst. Es gibt so verschiedene Arten von Vertrieb, aber du musst mit den Leuten drüber sprechen, über deine Idee sprechen und ansonsten sieht es keiner. Dann ist die beste Idee auch am Ende des Tages nichts wert.
Nee, da bin ich absolut bei euch. Ich sehe das ja selber, wenn ich auch Startups unterstütze und man kommt dann rein und es sind alles smarte Köpfe und haben irgendwelche technischen Lösungen, aber zum Beispiel vom Projektmanagement, keine Ahnung, ja, ist nicht böse gemeint, weil woher sollen sie es auch nehmen, ja? Wenn du direkt vielleicht von der Hochschule kommst und von der Uni kommst und da einfach mal Struktur reinzubringen in die Prozesse und so weiter und so fort, die dann noch zu professionalisieren. Da ist definitiv einiges an Potenzial da und kann ich mir gut vorstellen, dass da auch einige Startups eben auch sehr strugglen. Wie stellt ihr denn eigentlich die Qualität sicher oder wie macht ihr, ihr habt die Plattform, ihr organisiert Leute und so weiter und so fort, die halten Vorträge, die kann man sich übrigens auch auf Spotify und Apple anhören, sind aktuell, glaube ich, gerade zwei online schon, die ersten zwei, habe ich gestern reingehört und es kommen noch etliche andere, auch ehemalige Podcast-Gäste von mir sind dabei, habe ich gesehen. Und aber wie kuratiert ihr auch die Qualität? Und auch, ja, wer entscheidet am Ende auch, welche Themen da jetzt sind? Ich habe es verstanden, es ist ein bisschen so auf Basis eurer Erfahrung, irgendwie was habt ihr gelernt in der Zeit und es geht nach oben. Und was man halt so alles braucht, um ein Unternehmen hochzuziehen. Aber wie regelt ihr das?
Ja, wir haben uns ganz zu Beginn der Sessions hingesetzt und uns überlegt, welche Bausteine brauchen wir denn eigentlich? Das sind jetzt nicht nur die unternehmerischen Bausteine, da ist zum Beispiel auch eine Session zum Thema Female Empowerment mit drin, wo wir festgestellt haben, dass nur 2% des Venture-Geldes irgendwo an Frauen geht, sodass wir eben genau da auch bewusst den Finger in die Wunde drücken wollen und hinterfragen wollen, warum ist das eigentlich so? Das heißt, da gehen wir schon sehr weit. Aber die Grundstruktur haben wir Ende letzten Jahres festgelegt, haben dann verschiedene Partner, die wir halt alle irgendwo persönlich kannten, angesprochen, gefragt, ob die da grundsätzlich Interesse dran hatten und dadurch wussten wir eben halt schon um die Qualität. Das heißt, das sind viele persönliche Kontakte gewesen. Inzwischen ist das so, dass wir zu diesen, es sind ja im Grunde keine Speaker-Slots, sondern zu diesen Sessions halt relativ viele Anfragen haben von Leuten, die sich damit beteiligen wollen, was ich vorher nie so gedacht hätte, denn es ist am Ende was Gemeinnütziges und das ist niemand, da sind keine Leute bei, die da tatsächlich jetzt irgendein Produkt verkaufen wollen, sondern es ist wirklich so dieses, ich gebe was zurück in Richtung der Startup-Szene, weil ich einfach Themenfelder habe, Probleme hatte, zu denen ich einfach eine Lösung anbieten kann, die da jetzt mit drin sind und wir sind da schon sehr picky inzwischen geworden. Also wir haben da schon eine relativ große und gute Auswahl zu den Leuten, die da irgendwo mit bei sind und schauen uns da schon sehr genau an, ob die auch einen Mehrwert liefern können.
Und thematisch, bohrt ihr das jetzt dann auch nochmal auf? Ich meine, ihr habt es ja mal gestartet, aber seht ihr, dass ihr sagt, okay, gut, das sind noch Themen, die müssen wir auch nochmal irgendwie abdecken, haben wir jetzt noch gar nicht am Schirm, aber es wird noch kommen und sollten wir auch abdecken?
Ja, das wird passieren. Die Sessions sind jetzt durchgeplant bis Ende Juli und ab dann, spätestens im Mai, werden wir uns halt hinsetzen und schauen, wie ist das Feedback der Gründer und Unternehmer, die wir eben halt schon in der Datenbank haben, die uns eben auch aktiv Feedback zuspielen und wo sollen wir eben nachjustieren. Das heißt, wir werden uns da schon sehr nah dran orientieren, was wir für Feedback bekommen, um dann zu schauen, wie wir feinjustieren können. Aber klar, die Sessions werden weitergehen und entweder wir wiederholen nochmal und schauen, ob wir dann eine andere Perspektive mit reinbringen können oder wir bauen tatsächlich nochmal zwischen, um dann auch die Reise quasi weiter fein zu tunen.
Und ist es jetzt nur die Sessions, wie ich habe schon gesagt, man kann die auf Apple, Spotify und so weiter hören, aber plant ihr auch Offline-Treffen, weil wir auch vorher gerade bei den AB-Fragen persönliche und Meetings drinnen hatten. Aber plant ihr auch solche Events? Oder
definitiv. Also wie Alex ja auch schon angesprochen hat, werden wir ein gemeinschaftliches Treffen machen. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr auch in Hamburg. Und es war ganz am Anfang auch geplant, dass wir für die Großstädte oder für einzelne Städte, wo wir viel Zulauf haben, auch einzelne Pots, so Stammtische quasi, wie man es früher genannt hat, aufbauen, wo wir dann quasi einen Pulsleiter dafür bestellen, der dann aus der Region kommt, der das Ganze leitet, der regelmäßig Abendessen veranstaltet oder regelmäßig Sportaktivitäten macht. Es gibt ja so Runners Clubs oder Paddle ist ja jetzt auch wieder sehr, sehr innen oder Tennisturniere veranstaltet, so dass die Leute sich in der Puls Community einfach auch abseits des Schreibtisches, sage ich jetzt mal so, austauschen können, vernetzen können, weil gerade der persönliche Austausch, man wird es kennen. Jeder von uns war irgendwie schon mal auf einer Messe etc. Da ist der wirkliche Input, der wirkliche Austausch am Abend beim Bier oder beim Essen, ne, wenn man es so nennen möchte. Oder eben beim Paddelspielen. Man kann auch in ein veganes Restaurant gehen, das ist auch gar kein Problem. Man muss das nicht beim Bier machen. Aber da entstehen wirklich die interessanten Gespräche, so aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Erfahrung. Und ja, das ist definitiv geplant. Einzelne Städte, aber auch gemeinschaftlich alle zusammen. Aber es ist wie ein gutes Unternehmen, wächst auch das und auch die Ideen verändern sich oder wechseln und auch da müssen wir flexibel bleiben und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf dem Plan haben wir es auf jeden Fall und kommen wird es definitiv, ja.
Jetzt würde ich pauschal mal die Frage in den Raum stellen, ist Bier vegan? Naja, gut.
Bier ist vegan, hundertprozentig, ja.
Bier, ich stehe da oben, ja. Wenn du Bier hast, dann hast du nämlich immer dieses Label vegan, glaube ich, teilweise oben schon. Aber ich meine, das muss man dazu sagen, ich habe das auch schon auf Sachen gesehen, wo du sagst, das ist gar nichts zum Essen und es steht trotzdem drauf, es ist vegan. Ja, also, ja. Aber in München unten kann ich empfehlen, Wirtshaus ein Gescheites mit einem Bier. Kommt sicher gut an bei der Community.
Ja, wir sind da ja auch mit dem Gedanken gestartet, dass wir eben diese lokalen Pots mit platzieren. Das ist auch nach wie vor relativ stark, vor allem in Berlin und in Hamburg, einfach weil wir da eine relativ starke Präsenz haben. Aber wir haben halt auch gemerkt, dass wir eben nicht nur die jungen Studenten ansprechen als Gründungsinteressierte, sondern wir sprechen ja auch im Schwerpunkt tatsächlich Unternehmer an. Und da ist die Zeit meistens schon ein sehr kritischer Faktor, sodass das sehr, sehr schwierig ist, da gemeinsam irgendwo auf einen zeitlichen Nenner zu kommen und sowas auch wirklich zu organisieren. Einfach weil viele der Unternehmen tatsächlich ja schon irgendwo gestanden sind. Und also es ist dann schwer, abends um 19 Uhr zu sagen, hey, lass uns jetzt mal irgendwie jeden zweiten Donnerstag treffen. Sodass wir da halt schauen, dass wir eben, wie Ken das schon gesagt hat, eben flexibel bleiben. Aber was wir halt auch planen, ist, dass wir dieses Jahr noch ein Summit abhalten, hier oben in Hamburg. Das planen wir für den August diesen Jahr aus und sind gerade dabei, so den ein oder anderen lokalen Player, der da ja schon sehr große Veranstaltungen in Hamburg plant, mit an Bord zu holen, dass man das irgendwo konsolidiert. Ob wir das dann unter unserer Flagge laufen lassen oder irgendwo eine Kooperation eingehen, das werden wir dann noch, werden wir noch rausarbeiten. Aber da wird in diesem Jahr mit Sicherheit noch was in Hamburg passieren, ja.
Ja, ja, spannend. Also es kommen wieder neue Startup-Events quasi aus dem Boden rausgeschossen. Ja, okay, cool. Da bin ich mal gespannt, was ihr da macht und in welche Richtung es da geht. Wenn ihr jetzt so ein bisschen auf eure Startup-Erfahrung zurückblickt, was ist denn für euch so der Bereich, auf den die meisten dann schauen sollten oder wo ihr vielleicht auch sehr starken Wert drauf legt in euren Session, dass da viel drüber gesprochen wird?
Mindset. Ja, es ist das Mindset. Also das merkt man schon sehr stark, dass halt, es gibt sehr, sehr gute Gründer, es gibt aber auch Gründer, die halt viele gute Ideen haben, aber einfach nicht in die Umsetzung kommen. Und da sind wir dann meist schon auch in den persönlichen Gesprächen immer so, dass wir sagen, hey, dann let's go. Lass uns das machen, mach es, leg los. Sieh zu, dass das Boots on the ground und tatsächlich Ergebnisse erzielen und schauen, dass man da wirklich vorankommt. Aber vieles dreht sich halt um Mindset. Es ist nicht so, dass mit einem 20-Stunden-Job das nächste Unicorn entsteht. Das wird einfach nicht passieren, das wird auch in Zukunft nicht passieren, sondern es wird immer so sein, dass wenn man wachsen möchte, skalieren möchte, muss man eben halt Boots on the ground haben und dafür muss man eben halt auch leisten wollen. Und genau dieses Mindset adressieren wir. Das ist in den letzten Jahren möglicherweise so ein bisschen vernachlässigt worden in vielen Bereichen, sicherlich auch politisch vernachlässigt worden. Aber auch da merken wir, dass sich gerade wahnsinnig viel ändert in der gesamten Startup-Szene, dass da halt wirklich auch nach außen getragen wird, dass man Erfolg hat, dass man transparent darstellt, wie man diesen Erfolg ermöglicht hatte oder möglich machen konnte. Und da passiert gerade sehr, sehr viel, ja.
Kenneth, würdest du zustimmen, Mindset?
Ja, das Wort Mindset ist natürlich so ein bisschen über die letzten Jahre ein bisschen ausgelutscht, auf Deutsch gesagt, aber er hat da vollkommen recht. Es ist nach wie vor das Thema Mindset, das Thema Resilienz auch natürlich, Resilienz aufbauen. Das kannst du nicht von heute auf morgen lernen. Und da sind wir wieder beim Thema Vertrieb. Ich würde jedem empfehlen, einmal irgendwie in den Vertrieb zu gehen, auch wenn es nur für ein paar Wochen ist, ein paar Monate, wirklich Kaltakquise von mir aus, Cold Calling zu machen, Door-to-Door-Vertrieb von mir aus auch, aber dass man einfach merkt oder lernt, auch mit einem Nein umzugehen, weil man darf nicht davon ausgehen, dass jeder, mit dem ich jetzt über meine Business-Idee spreche oder über mein Unternehmen spreche oder über mein Offer spreche, sofort sagt, boah, finde ich super geil, das machen wir, let's go, ich werde Kunde bei dir und ich werde nie wieder kündigen, das ist ja völliger Quatsch. Und anfangen, bevor man bereit ist, ist, glaube ich, so ein guter Satz. Den habe ich mal von einem ehemaligen Ausbilder von mir mitbekommen. Der hat wirklich gesagt, fang an, bevor du bereit bist. Nicht zu lange über Dinge nachdenken. Lieber einen Ticken früher anfangen, einfach zu machen, daraus zu lernen, Try and Error. 10-mal auf die Nase fallen, einmal klappt's. Anstatt vorher das zu krass zu überdenken und sich zu überlegen, boah, wie spreche ich jetzt meine potenziellen Kunden an, wo sind die jetzt wirklich genau? Klar, Recherche ist schön und gut, aber geh raus und sprich mit den Leuten über dein Angebot und so kriegst du das beste Feedback daraus. Ne? Und wirklich lieber machen, als zu lange nachzudenken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Vor allem, wenn man mal mit den Accelerator-Programmen spricht, ist eigentlich so die goldene Regel, hab mal mindestens mit 100 Kunden gesprochen und dann schau mal, was das Ergebnis ist. Und ich glaube, das ist nachher Unternehmertum. Man wird viel versuchen in verschiedensten Bereichen und wird vor ganz, ganz viele verschlossene Türen gesetzt werden. Das muss nicht auf Kundenseite sein. Das kann auch in allen anderen möglichen Bereichen sein. Da kommen wir wieder in diesen klassischen Bereich, hey, wie pivotiert man eigentlich? Wie überdenkt man seine Geschäftsidee? Wie kommt man dann dahin, tatsächlich das zu formen, was nachher auch erfolgreich ist? Das funktioniert halt nur, indem man gegen Wände läuft. Und ich glaube, da bewegt sich gerade wahnsinnig viel und das versuchen wir eben zu pushen, zu sagen, hey, los, geht los und macht was.
Und vor allem Verantwortung zu übernehmen. Die Leute müssen einfach Verantwortung übernehmen wollen. Für sich, für ihr Umfeld, für ihre Familie, was auch immer, aber auch für ihren Business Case oder für ihr Unternehmen oder für die Mitarbeiter, whatever. Weil Verantwortung ist einfach kein Wanderpoker, das ist einfach so. Und es ist nicht schlimm, auch mal eine Entscheidung zu treffen, die nicht funktioniert oder eine schlechte Entscheidung zu treffen. Es ist völlig in Ordnung. Aber steh dafür ein, gib es zu, gib es dir selber zu, sprich mit dir selber vernünftig.
Löse Probleme, ja.
Ja, löse Probleme. Aber komme ich nochmal ganz kurz darauf zurück. Ihr sagt, ihr macht Sessions, ihr wollt diese Hubs starten oder diese Pods oder
Pods,
ja. Ihr soll eine Konferenz geben oder Startup-Event geben. Was macht ihr denn da noch im Netzwerk? Nämlich genau um dieses Thema weiterzugeben. Ich kann dann natürlich Sessions machen, da können inspirierende Leute sprechen und so weiter und so fort. Aber gibt es auch noch irgendwie so eine Art zusätzliches Coaching oder Mentoring und solche Sachen, wo ihr auch nochmal begleitet, weil ihr habt auch schon gesagt, ja, wir sehen auch genügend Pitches und solche Sachen. Wie darf man sich das vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie unbedarft da jetzt auf die Website gehe, die, muss man auch dazu sagen, noch Work in Progress ist, wenn man so reinschaut, was darf ich mir erwarten oder was bekomme ich denn sonst noch außerhalb den Sessions?
Wir arbeiten ja sehr intensiv mit der Firma Blum zusammen. Das ist eine Firma, die ja quasi junge Unternehmen so ansetzt oder da so ansetzt, dass sie diese Unternehmen venture-ready machen. Heißt also, das Unternehmen hat meistens eine grobe Idee, mit der sie arbeiten möchte, hat meist wenig Vertriebsexpertise und ist in der Regel fachlich sehr gut aufgestellt. Das reicht aber meist nicht, um tatsächlich das Ganze irgendwo venture-ready zu machen. So, und da setzt Blum eben quasi an. Das heißt, da haben wir durchaus eine Kooperation und haben da ja auch einen eigenen Inkubator dieses Jahr mit aufgesetzt gemeinsam. Das ist also einer der Hebel, wo wir halt sagen, hey Leute, wenn ihr tiefer gehen wollt, gibt es da Möglichkeiten, dann könnt ihr euch sicherlich an den und den wenden. Was wir auch gerne machen, und das passiert eigentlich am meisten oder am häufigsten, dass wir Feedback zu unseren Sessions bekommen mit der Frage, hey, kann ich da mal tiefer eintauchen? So, und dann vernetzen wir quasi denjenigen, der die Session gegeben hat, mit demjenigen, der die Frage hat. Aber was tatsächlich einer der größten Aufhänger bei uns ist, ist tatsächlich das Investment-Matching, Das ist der Bereich, wo der Gründer eben halt definiert, in welcher Branche er ist. Er sagt uns, in welcher Phase sein Startup ist. Er beschreibt uns sein Projekt so ein bisschen und benennt uns seinen Kapitalbedarf. Und darüber matchen wir quasi eine Datenbank. Die beinhaltet Zuschüsse, öffentliche Fördergelder, Banken, aber auch Business Angel und Venture Capital Unternehmen, sodass wir darüber eben so eine Art frühes Matching machen, um zu schauen, hey, guck mal, geh mal in den Bereich, denk mal in den Bereich, die Möglichkeiten bestehen da. Und da wachsen wir tatsächlich wahnsinnig stark. Deswegen gehen wir da jetzt auch gemeinsam mit einigen Universitäten oder über die Entrepreneurprogramme der Universitäten. Im Schwerpunkt ist es meistens der Bereich Wirtschaftsingenieurwesen tatsächlich in einzelne dedizierte Projekte, wo wir Datenbanken entwickeln, Frontend, Backend Themenbereiche adressieren, um da wirklich noch tiefer reinzugehen und einen großen Mehrwert zu schaffen.
Das macht ihr zu 10 oder zu 15, wie ihr seid, dass ihr das vorantreibt?
Genau, das Ganze. Also ja, das Kernteam, wir sind jetzt, glaube ich, 14 Leute im Kernteam. Das, was hinten raus entsteht, meinte ich ja schon, so ist so ein bisschen das Thema in der Zusammenarbeit mit den Universitäten. Das heißt, wir haben da enge Verzahnung, wo wir halt sagen, hey, wir haben hier ein Projekt, das kann in Richtung Research gehen, das kann in Richtung Programmierung gehen, das kann auch klassisch in Richtung Entrepreneurship gehen, sodass wir da eben tatsächlich Teams zusammenführen, um Projekte zu verteilen und dann gemeinsam Projekte umsetzen. Das haben wir jetzt zum 1.2. aktiv gestartet, haben da jetzt 4-5 laufende Projekte, wo sich möglicherweise in Zukunft auch das eine oder andere Bundesministerium dran beteiligen wird, sodass wir da schon doch ein größeres Team über den verlängerten Arm sozusagen haben.
Alles klar, also über die Universitäten dann das Team nochmal erweitern, ne? Spannend. Wie viele, sag ich mal, potenzielle Gründerinnen und Gründer sind schon bei euch jetzt, haben wir schon angedockt und haben sich, sag ich mal, Wissen gezogen aus der Community und vielleicht auch wieder zurückgegeben?
Also wir sind jetzt, Stand heute, irgendwo bei knapp 700 Gründern und Unternehmern, die bei uns in der Datenbank laufen, haben da wirklich ein wahnsinnig starkes Wachstum hingelegt, hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir inzwischen von der Gründerszene als eins der Top-7-Netzwerke in Deutschland deklariert worden sind, zu dem man eben gehören sollte. Und das ist schon ein gewisses Qualitätsmerkmal. Das heißt, darüber haben wir einen ordentlichen Boost bekommen und wachsen da tatsächlich doch recht attraktiv. Ja.
Dabei, es gibt euch eher eigentlich noch nicht so lang, ne?
Januar.
Seit Januar, eben. Ihr habt es ja echt, da habt ihr ja ordentlich, ordentlich Gas geben, quasi.
Ja,
das ging auch relativ schnell in kurzer Zeit. Also das hätte ich selber auch gar nicht so erwartet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, haben wir gar nicht so drüber gesprochen. Aber dass das so schnell so einen Boost bekommt, habe ich für unrealistisch empfunden oder ne, habe ich nicht erwartet.
Ja, das ist halt ja, spielt auch so ein bisschen da rein, dass wir ja damit kein Geld verdienen, sondern wir machen das tatsächlich in unserer Freizeit, teilen uns das da alles so ein bisschen auf, was natürlich dazu führt, dass wir uns selbst auch nicht überlasten dürfen, um halt andere, also unsere Hauptprojekte nicht zu überstrapazieren. Dementsprechend teilen wir uns das halt auf der einen Seite auf und spielen dann aber auch in Richtung unserer Gründer zurück. Hey Leute, die Datenbank, die interne Datenbank dauert halt einfach noch ein bisschen. Da haben wir jetzt eine Partnerschaft geschlossen mit einem Anbieter, der uns eben die gesamte Datenbank, die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellt. Da spielen wir jetzt Inhalte, Dokumente, alles das, was wir quasi an Input geben können, halt direkt in diese Datenbank. Aber ja, es war, der Februar war schon deutlich aufwendiger als erwartet. Ja,
ja, weil das wäre so meine nächste Frage gewesen. Ja, weil ich meine, du sagst Mindset, wir brauchen Boots on the ground, wir müssen, wenn uns voll mit 20 Stunden geht's nicht, ja, ihr habt ja beide noch ein Business am Laufen nebenbei. Ja, und dann halt das auch nochmal hochziehen. Das ist ja so ein ziemlicher Balanceakt dann wahrscheinlich, ne?
Ja, und deswegen haben wir uns das halt doch recht charmant aufgeteilt. Ich zum Beispiel kümmere mich am Wochenende um die Sessions. Das heißt, ich investiere da jeden Samstag irgendwo zwischen 2 bis 3 Stunden, um mich um die Session-Koordination zu kümmern, um die Aufnahme zu kümmern und um den Upload zu kümmern. Kenneth ist im Bereich Membership unterwegs, dass er tatsächlich die Member strukturiert und entsprechend koordiniert. Dann haben wir halt andere Bereiche, die Sarah zum Beispiel kümmert sich um das ganze Outreach. Wir haben den Basti, der sich halt um die universitären Themen kümmert. Also da sind schon relativ viele Zähne, die ineinander greifen. Aber klar, sowas funktioniert nur, wenn das Team auch wirklich funktioniert.
Wie habt ihr das zusammengebracht so? Ich meine, von wem kam so der Initialfunke? Ich meine, ihr beide seid ja Vorstand und stellvertretender Vorstand. Habt ihr den Initialfunken gehabt und war das dann leicht, auch dieses Team zu motivieren dazu?
Ja, also der Funke kam wahrscheinlich
Ja.
Der Funke kam von Alex. Das ist blöd, das über sich selber zu sagen, deswegen sage ich das. Der Funken kam von Alex, also völlig klar. Der Funken kam von Alex und hat gesagt, Mensch, wir haben schon immer drüber gesprochen, nicht schon immer, aber schon regelmäßig drüber gesprochen, dass man irgendwie mal sowas machen könnte, sollte. Und irgendwann hat er mich per Teams angerufen und gesagt, ey, wir machen das jetzt. Und let's go. Lass uns die Themen zusammenschmeißen und Brainstorming machen und wir machen das jetzt. Ja, also kam von Alex schon, ja.
Ja, und der Rest der Mannschaft kam halt durch persönliche Kontakte zusammen, die wir über die Accelerator-Programme kennengelernt haben. Tatsächlich haben wir inzwischen auch amerikanische Freunde inzwischen von mir, die ich im amerikanischen Programm kennengelernt habe, denn wir sind jetzt unter anderem aus Amerika fremdfinanziert, die ich darüber kennengelernt habe. Also auch die sind da inzwischen sehr aktiv und da schauen wir jetzt gerade mal, ob wir auch in Richtung Amerika die Idee von Puls quasi nach Amerika spiegeln können. Also da passiert schon relativ viel, aber es brauchte den Anstoß, ja.
Und was ist bis Ende des Jahres noch zu erwarten? Was habt ihr bis Ende des Jahres dann geschafft? Was habt ihr vor?
Ja, think big. Also wir hoffen tatsächlich bis Ende dieses Jahres irgendwo so zwischen 20.000 und 30.000 Mitglieder zu gewinnen, die wir darüber adressieren wollen, was ich jetzt auch nicht als unrealistisch da sehen würde, zumindest im Kernprodukt oder im Kernprojekt sozusagen. Das ist also das Hauptziel und vor allem müssen wir dieses Jahr halt Strukturen schaffen. Heißt, eine vernünftige Datenbank aufsetzen, die Mitglieder auch vernünftig alle onboarden, sodass wir darauf den Grundstein legen, nächstes Jahr dann wirklich weiterzugehen und das möglicherweise dann auch mit politischer Unterstützung, denn auch die Politik, und das merkt man sehr stark im Bereich des Wirtschaftsministeriums, ist da schon sehr interessiert, ja.
Jetzt, bevor wir Richtung Ende abbiegen, es gibt genügend Acceleratoren und so weiter, Accelerator-Programme und auch noch andere, Programme, wo ich reingehen kann, nochmal klassisch irgendwie vielleicht noch ein Funding kriege und solche Geschichten und so weiter und so fort. Die Politik, wie sieht die denn, ich meine, das ist ja auch, ja, wie soll ich sagen, jetzt muss ich das richtig formulieren, ist das Netzwerk, du hast es schon vorher gesagt, das ist jetzt nicht nur, dass ihr unbedingt in Konkurrenz steht, aber ist das Netzwerk noch so ein fehlendes Puzzle, damit diese Gesamtorganisation oder Struktur innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Politik, innerhalb unserer, sag ich mal, Industrie, ja, unserer Wirtschaft dann auch funktioniert? Weil eines alleine nicht kann, also nur gemeinsam macht es so richtig wirklich erfolgreich, weil wenn ich euch verstanden habe, ihr seid ja so die Basisbilder und dann, wenn die das drauf haben, dann können sie mal Richtung Venture gehen oder Richtung Finanzierung oder Richtung Accelerator oder wie auch immer.
Also dadurch, dass wir nicht wirklich konkurrieren oder kein Konkurrenzdenken dahinter haben, freuen wir uns natürlich auch immer mit den verschiedenen anderen Systemen zusammenzuarbeiten, ob das jetzt andere Communities sind, ob das Accelerator-Programme sind oder. Von daher würde ich nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie ein fehlendes Puzzleteil sind, sondern wir ergänzen uns eigentlich relativ gut. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir von dem einen oder anderen Accelerator, aber auch von dem einen oder anderen Investor tatsächlich auch aktiv Gründer zugespielt bekommen mit der Aussage, hey, das ist wirklich ein cooles Projekt, ein cooles Produkt, aber da fehlen einfach noch ein bisschen was an Grundlagen. So, die nehmen wir dann eben halt auf, die gucken sich die Sessions an und entwickeln sich halt selbst weiter. Und genau darum geht es ja. Wir wollen niemanden irgendwo dazu zwingen, sich zu entwickeln oder Inhalte quasi einzusaugen, sondern es geht darum, hey, wir bieten dir hier was an, damit kannst du wachsen, damit kannst du von Leuten lernen, die es möglicherweise in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, die eben die ein oder andere oder gegen die ein oder andere Tür gelaufen sind, bevor sie die richtige Tür aufgemacht haben. Nutze es oder nutze es nicht. Von daher, das ist am Ende jedem überlassen. Aber ich würde schon sagen, dass das deutsche Ökosystem im Bereich der Startup-Szene gerade wächst und auch sehr gesund wächst. Und da finden wir uns halt relativ gut ein.
Okay. Cool. Dann jetzt, Kenneth, Alexander, die letzte Frage. Drei Learnings. Drei Learnings, die ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt. Die können persönlicher Natur sein, können auch beruflicher Natur sein. Kenneth, starte.
Ich starte mit einer oder mit allen drei.
Du kannst auch alle drei nennen.
Ich fange mal mit einer an. Eines meiner größten Learnings. Ja, fang an, bevor du bereit bist. Kann ich nur nochmal wiederholen. Fang an, bevor du bereit bist. Das ist, glaube ich, so eines der größten Learnings, ja, von mir.
Ja, jetzt hatte ich natürlich eine Minute Zeit, mich darauf vorzubereiten. Von daher, also ich würde auch sagen, erstens, legt los, macht es halt einfach. Wenn ihr wirklich sagt, hey, ich habe da eine coole Idee, dann ist jetzt die Zeit und nicht in 5 Jahren. Ich habe beispielsweise damals auf dem Bau gelernt. Da war das gang und gäbe, dass meine Gesellen immer gesagt haben, ja, ich mache mich irgendwann selbstständig. Und ja, das ist halt jetzt inzwischen auch 15 Jahre her. Legt los, macht es einfach. Nummer eins. Nummer zwei, wenn ihr Fragen habt, fragt sie. Also stellt sie auch, egal wer vor euch steht. Lasst euch nicht in eine Situation bringen, wo ihr plötzlich versucht, richtige Antworten zu geben bei völliger Ahnungslosigkeit. Von daher sucht euch Informationen und bildet euch selbst an der Stelle weiter. Und Nummer drei, es ist am Ende immer irgendwo das Netzwerk. Wenn ihr netzwerkt selbst, das heißt, schaut euch an, wer ist in eurer Community oder wer ist in eurer Bubble sozusagen für die verschiedenen Bereiche interessant, ob das jetzt Vertrieb, Partnerschaften, Accounting-Themen sind, was auch immer. Man kann über sein eigenes Netzwerk halt wahnsinnig viel streuen. Das muss nicht immer ein externes Netzwerk sein, sondern auch das eigene Netzwerk zählt einfach und bringt euch ein. Das sind also so die Haupt-Learnings, die ich den Hörern mitgeben wollen würde.
Also das Netzwerk würde ich auch nochmal mit reinbringen. Wirklich aktiv, proaktiv zu netzwerken. Sprich mit den Leuten über deine Idee. Sprich mit den Leuten über dich selbst. Lerne dich selber zu verkaufen, aber auch dein Produkt. Die Leute kaufen nach wie vor immer noch, nicht dich als Person, aber sie kaufen auch von dir als Person. Nicht nur, weil dein Produkt vielleicht gut ist, sondern aber auch, weil sie dich gut finden. Und die menschliche Komponente, ja, wird nie verloren gehen aus meiner Sicht. Und ja, umgib dich auch, Thema Netzwerk, umgib dich auch privat mit Leuten, die vielleicht da schon sind, wo du selber gerne hin möchtest. Sei nicht immer der Klügste im Raum, ist vielleicht auch ein bisschen ausgelutschter Satz, aber Wahrheit ist da dran. Gerade das private Umfeld ist auch sehr, sehr entscheidend, in Bezug auf den beruflichen Erfolg mit Sicherheit. Und sieh zu, dass du netzwerkst und über dein Produkt sprichst und dich gut verkaufst.
Okay, super. Herzlichen Dank. Ich fand es super spannend. Heute die Folge ist ja tatsächlich, normalerweise geht es immer ein bisschen ums Thema Digitalisierung, aber wir haben ja drüber geredet, gerne, du hast mich ja angerufen und gesagt, hey, wäre das was? Und ich habe gesagt, ja, definitiv, weil das ist ja auch dazu da, auch Startups, sag ich mal, eine Bühne zu bilden oder zu bieten und so weiter und so fort. Und zu unterstützen, ja, und genau da stoßt ihr mit eurem Netzwerk rein und das finde ich super spannend, vor allem auch zu sagen, hey, ja, komm, wir bieten dir eine Plattform, du kriegst Sachen von uns geliefert, von Leuten, die Erfahrung haben in der Gründung, in den einzelnen Bereichen, sei es im Vertrieb, sei es im Finance-Bereich, Steuertax, was auch immer, ja, und die das dann auch gerne weitergeben und da einen Mehrwert oder was zurückgeben wollen in die Community. Und das finde ich super spannend. Die Sessions, wie gesagt, findet man ja online. Ich bin mal gespannt, wie es mit eurer Veranstaltung im August weitergeht. Die Website, glaube ich, ist ich habe schon gesagt, ist im Work in Progress, aber kann ich mir jetzt, nachdem ich jetzt so gehört habe, was so seit Jänner alles passiert ist, in den ersten 2 Monaten, voll nachvollziehen, dass die auf der Strecke geblieben ist ein bisschen, ja, weil da habt ihr echt einiges aus dem Hut gezaubert und auf die Beine gestellt. Chapeau, echt wirklich sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ich finde es auch ganz lässig, dass ihr da so quasi, ja, ein weiteres Teil des ganzen Ökosystems seid und dass da, ja, auch diese, was ich auch sehr schön finde, diese Kooperation mit den Universitäten, dass man sagt, hey komm, warum nicht das auch nutzen, den Studierenden auch Möglichkeiten geben, Einblicke zu bekommen und auch Projekte zu machen, die dann auch wirklich einen Mehrwert stiften. Ist tatsächlich echt lässig. Cool.
Gerne, vielen Alexander. Dank für das Feedback. Können wir nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung. Wir stehen gerne zur Verfügung.
Immer wieder gerne. Ich freue mich. Also wie gesagt, Community-Treffen in München beim Bier, in Hamburg oben beim Pils. Ich bin dabei.
Da kriegst du auf jeden Fall eine Einladung von mir.
Beim Fischbrötchen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, im August bin ich eh wieder oben oder Anfang September, schauen wir mal. Ja, also
ja, bis jetzt
spätestens da. Super, dann, ihr Lieben, Herzlichen Dank für eure Zeit, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns dann auch live sehen irgendwann und wünsche euch jetzt noch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Netzwerk und mit der Community, mit dem Aufbau, dass das so weitergeht und bin gespannt, wie die Reise hingeht. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und ich werde es auch, wie gesagt, bei mir in meinem Netzwerk streuen, weil das Thema Netzwerken ist für mich auch eines der wichtigsten. Also, bis bald und danke.
Ja, gleichfalls. Vielen, vielen Dank.
Das war die Folge mit Alexander Stade und Kenneth Kostmann. Infos zu den beiden, ihren Unternehmen Vectorix und ImmoPure, aber vor allem der Pulse Community findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht es dann weiter und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und viele Grüße aus München.